Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
So, bevor es losgeht, nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt. 2022 waren wir auf Tour, hat viel Spaß gemacht, deswegen machen wir das in diesem Jahr nochmal. Am 11. Oktober sind wir in Dortmund, am 12. Oktober sind wir in Köln, am 13. November sind wir dann in München und zum Abschluss am 16. November in Stuttgart. Alle Infos und Tickets gibt es auf nachholspiel.de und jetzt viel Spaß mit unserer neuen Folge.
Jetzt aber schnell austrinken, mein Freund. Ich sitze genau da drüben. Wir brauchen dich gleich. Fußball ist Geschichte und deshalb trinken wir heute ein Wasser extra.
Es wäre so geil, wenn er sich jetzt verschluckt hätte.
Ja, wäre so geil.
Eieiei, da läuft die Musik und ich sehe, er greift zum Glas. Das hätte so bitter enden können. Da haben wir es.
Verzögerte Wirkung.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 180 von Nachholspiel. Wir haben Alan Shearer hinter uns gebracht. Letzte Woche.
Ja, es klingt aber
wir haben so, Harry Kane noch vor
alle,
uns.
Als hätten wir alle noch einen Spaten.
Eigentlich wollte ich so rum sagen. Harry Kane haben wir noch vor uns in der Bundesliga noch viele, viele Jahre. Aber dazu gibt es dann irgendwann mal zu gegebener Zeit eine extra Folge. Wir schauen eigentlich auf ganz andere Sachen. Wie geht's euch, Jungs? Alles in Ordnung? Abgesehen vom Wasser, Hans, du...
Ja, ich habe ein bisschen Druck, weil ich muss gleich zum Zug.
Eben.
Deshalb wird es vielleicht irgendwann auch hier so einen leicht dezenten Hinweis geben, bitte zum Ende kommen.
Ja, okay.
Aber sonst alles gut. Ich fahre nach Hamburg. Hamburg ist ja immer eine Reise wert.
Sagt man so. Dieses Mal fahren wir übrigens nicht auf Tour nach Hamburg, liebe Hamburger, obwohl das im vergangenen Jahr sehr schön war. Aber das machen wir vielleicht nächstes Jahr dann wieder. Aber wir haben es in der vergangenen Woche schon gesagt und auf unseren Social-Media-Kanälen findet ihr da alle Details. Wir fahren nach Dortmund, wir fahren nach Köln, nach Stuttgart und nach München. Daten und so weiter, einfach uns bei Instagram folgen, bei Twitter folgen, per Mail anquatschen oder in der Fußgängerzone, dann kriegt ihr die Daten und die Ticketlinks. Ich habe es in der vergangenen Folge in der 179 schon gesagt, habe angeteasert, wer heute zu Gast sein wird. Er war Sturmpartner von Ronaldo. Er hat bei Liverpool gespielt, hat in der Nationalmannschaft, in der Champions League, er hat überall schon gespielt. Heute spielt er schon zum zweiten Mal hier in unserer Runde. Wir reden nämlich mit Erik Meier. Und warum reden wir mit Erik Meier? Ihr zu Hause habt das ja bei Spotify und Co. schon gelesen. Alemannia Aachen bei Nachholspiel? Hä? Warum denn das? Wir reden heute über Historisches. Wir reden über das einzige Mal, dass ein Zweitligist in die dritte Europapokalrunde eingezogen ist. Denn so war das damals 2004, 2005. Es gab damals Zeitungsartikel, vor allem im Rheinland natürlich, also da, wo Aachen liegt. Da stand, wir sind der beste Zweitligist der Welt. Das fand ich so schön.
Das war auch nicht ganz falsch wahrscheinlich.
Nee, genau. Und das war einfach so eine gute Mischung aus Humor, Understatement, aber auch Stolz. Ja, und Erik Meier ist zu Gast, weil er damals nicht nur Top-Torschütze der Alemannia war, sondern er war auch der Kapitän. Mhm. Hattet ihr Erik Meier als Spieler bei Aachen noch drauf?
Ja.
Ja.
Okay.
Es gibt zwei Spieler.
Endlich mal mit Profis arbeiten.
Also drei Spieler, die ich mit Aachen immer verbinden werde. Das ist Benny Auer.
Okay, ja.
Auch Angreifer, auch sehr erfolgreich, glaube ich, in der zweiten Liga. Mhm. Der heute, haben wir irgendwann mal herausgefunden, glaube ich, ein Fitnessstudio leitet.
Ja, stimmt.
Stimmt.
Irgendwo in der Nähe.
Oder sogar besitzt.
Mainz oder so war das.
Ja, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf kamen, aber ja, genau.
Dann,
Willi Landgraf.
Danke, Willi Landgraf.
Sehr gut. Ja.
Ich sag mal so, Erik Meier.
Einer der beiden.
Hört es aber auch schon langsam auf.
Einer der beiden war damals auch in der Saison mit dabei, mit Erik Meier, nämlich Willi Landgraf.
Ah, ja.
Ne? Also wir kennen ihn auch, Rekordspieler in der zweiten Liga. Willi wirklich das Kampfschwein, wie er ja auch genannt wurde, genau wie Marc Wilmots, hat zusammen mit Erik Meier diese sehr, sehr interessante Truppe, über die wir gleich reden werden, angeführt. Durch die zweite Liga geführt und eben ja diese schöne Reisegruppe, diese schöne, ja so ein bisschen wie Klassenfahrt durch den UEFA Cup. Ich habe es gesagt, in die dritte Europapokalrunde. Damals war diese ganze... Dieser Aufbau, diese Arithmetik im UEFA Cup, wie dieser Wettbewerb damals noch hieß, auch etwas anders. Musste ich auch erstmal mich so ein bisschen reinfuchsen, dass das 2004, 2005 komplett anders war als die Europa League heutzutage. Erstmal klären wir aber kurz, warum Aachen überhaupt dabei war. Das habt ihr auch drauf, oder? Warum Aachen als Zweitligist im UEFA-Cup war?
Es gibt nur einen Weg.
Und der lautet?
Der müsste DFB-Pokal laufen.
Das ist richtig. Man sagt ja auch gerne, der DFB-Pokal, der kürzeste Weg nach Europa. Ja. Völlig abgeschmackt, dieser Satz. Aber es stimmt halt, vor allem im Fall Alemannia Aachen. Hans, ich gucke in deine Richtung. Das Finale 2004.
Ja.
Knapp verloren, die Alemannia. Ich mach's jetzt aus Aachener Sicht. Bitter. Ja. Doof, ne? Nee, und Erik Meier übrigens auch damals getroffen. Der Anschlusstreffer, kurz vor Schluss, 2-3 gegen Werder Bremen, hat Erik Meier auch damals genetzt. Der Weg ins Finale erstmal, Werder hat damals das Double gewonnen, man hatte ja ein, zwei Wochen vorher in München die Meisterschaft klar gemacht und dann eben gegen Alemannia Aachen das Double. Das ist ja, das haben wir in den vergangenen 180 Folgen ja bei Nachholspiel auch geklärt, in der Bundesliga oder beziehungsweise in Deutschland, das gibt es ja gar nicht so oft. Also dieses Double, gibt es keine Handvoll Mannschaften, die das gepackt hat. Und Werder hat es 2-4 gepackt, eben gegen die Alemannia aus Aachen, die damals, das muss man ja auch sagen, als Zweitligist ja auch schon fast sensationell ins Pokalfinale gekommen ist. Das hat man ja auch nicht so oft. Der Weg ins Finale war übrigens ebenso spektakulär und sensationell. Erste Runde Elfmeterschießen, zweite Runde Elfmeterschießen. Achtelfinale, dann gegen Eintracht Braunschweig 5-0. Aus dem Nichts, erstmal zweimal Elfmeterschießen, dann 5-0. Und im Viertelfinale, lieber Mario, da gab es das Wunder von Aachen.
Ach, hör auf.
Es ging gegen den...
Witzigerweise, jedes gewonnene Spiel gegen Bayern München ist immer ein Wunder.
Ja, genau. Ja. Weltpokalsieger, Besieger, dann ist das Wunder von Westenbergskreuth.
Ja. Das Wunder von Madrid.
Ja.
Das Wunder von Nachholspiel ist das hier heute und wir reden vielleicht an anderer Stelle mal über so Pokalmannschaften. Es gibt ja so ein paar Teams, Eintracht Trier war das eine längere Zeit, auch Werder ist das ja irgendwie über einen Zeitraum von 10, 15 Jahren gewesen, dass Werder immer da war bei Pokalspielen und Aachen war in der Zeit auch so.
Jetzt muss ich aber noch einen Namen nennen,
ja,
weil Bayern und Wunder und auch Bayern dann später, Jan Schlaudraff war doch auch Alemannia Aachen, oder?
Genau, Jan Schlaudraff war Alemannia Aachen. In der Saison hier auch, aber da war er noch sehr, sehr jung und hat noch keine so große Rolle gespielt. Was du meinst, ist
Stefan, du meinst Stefan Blank.
Ja, pass auf, genau. Weil, und mir ging das bei der Recherche so, dass ich zwei Saisons von Alemannia Aachen total miteinander vermischt habe. Die Alemannia hat später auch noch gegen die Bayern und auch gegen Werder groß aufgetrumpft im Pokal. Das war dann aber ein, zwei, drei Jahre später. In dieser Saison hier, Jan Schlaudraff, ja, aufstrebendes Talent, genau wie noch ein, zwei andere, die wir gleich erwähnen werden, aber eben noch nicht der Jan Schlaudraff, der dann ja kurze Zeit später weggekauft wurde von den Bayern, wie so viele aufstrebende Talente und wie so viele hat auch er sich da leider nicht durchsetzen können. In dem Fall, Mario hat gerade den Namen erwähnt, Stefan Blank. Macht das 1-0 gegen die Bayern, vielmehr muss man sagen gegen Oliver Kahn. Der Ball hat geflattert, ja, es waren so 22 Meter, ein schöner Schuss. Aber Oliver Kahn ist so, springt zu seinem Rechts und dann dreht sich der Ball weg und dann versuchte er noch in der typisch Oliver Kahn-Haftigkeit überzugreifen, hat aber nicht geklappt. So steht es also 1-0 für die Alemannia. Der Tivoli damals, wo die Aachener ja gespielt haben, der alte Tivoli, explodiert. Wahnsinn, was da los war. Etwas ruhiger wurde es dann, als Michael Ballack das 1-1 erzielte. Und dann sollte es so kommen. Keine 10 Minuten mehr zu spielen am Aachener Tivoli und unser Gast tritt das erste Mal in Erscheinung.
Salut! Paulus! Oh! Es ist Meier! Es ist Erik Meier! Schauen Sie dieses Gesicht! So sieht ein Volksheld aus!
So sieht ein Volksheld aus, Erik Meier. Erik Meier war wirklich, egal wo er gespielt hat, er ist ja jetzt Sky-Experte, dadurch habe ich hin und wieder mit ihm zu tun und er ist, egal wo er auch in die Redaktion reinkommt, er ist immer sympathisch, immer ein Lächeln im Gesicht, immer gut drauf und bei den Vereinen, wenn du mal so durchgehst, egal ob Uerdingen, Leverkusen, HSV, der hat später noch bei Liverpool gespielt und eben auch hier bei der Alemannia in Aachen, immer Publikumsliebling. Und das vielleicht nicht immer der Beste, wobei ja das bei Aachen in der Saison hier auf jeden Fall war, aber auf jeden Fall immer Publikumsliebling. Bellaretti hat ihn sogar zum Volkshelden hochgejubelt. Das war das 2-1. Keine 10 Minuten waren mehr zu spielen. Die Bayern sind nicht zurückgekommen. Man stand im Halbfinale gegen Gladbach. Dort hat man 1-0 gewonnen und das Finale gegen Werder eben 2-3 verloren. Und auch da, ich habe es gesagt, hatte Erik Meier getroffen. In der Liga war man damals übrigens Sechster. Das heißt, man ist nicht aufgestiegen, stand aber im DFB-Pokalfinale und weil die Bremer als Meister für die Champions League automatisch qualifiziert waren, stand die Alemannia aus Aachen im UEFA Cup. Ja, und so konnte also dieses Abenteuer Europa beginnen, was sicherlich auch für die Mannschaftskasse bzw. für den Etat nicht so schlecht war. Damals übrigens noch in der Saison, in der man ins DFB-Pokalfinale kam, Jörg Berger noch der Trainer gewesen. Jetzt kam Dieter Hecking. Junger Trainer, kam aus Lübeck, brachte auch ein, zwei Spieler mit, unter anderem Rainer Plass-Henrich, der dann auch gleich Leistungsträger wurde bei der Alemannia. Dieter Hecking wirklich noch sehr jung, ich meine, das ist jetzt fast 20 Jahre her. Heute Dieter Hecking, man hat ja das Gefühl, die Frisur verändert sich nicht.
Also war er damals 60 oder wie? Oder?
Ja, die Frisur verändert sich nicht. Die Frisur damals schon sah genauso aus wie heute bei Dieter Hecking. Und wenn man denkt, Abenteuer Europa, das als Außenseiter, als Zweitligist, große Gegner, tolle Städte. Und dann ging es in Runde 1 nach Island.
Ja,
das ist aber.
Ist doch nicht schlecht.
Hättet ihr gut also gefunden?
Ja, klar.
Ja, die Frage ist, man kann natürlich das auch so sehen, dass man sagt, ey, entweder wollen wir einen geilen großen Gegner haben, wo die Bude voll ist, oder wir wollen einen leichten Gegner haben.
Ich meine, sie haben ja mit Gegenwind,
wo du weiterkommen möchtest.
Ich meine, sie haben ja mit Gegenwind gerechnet, da ist doch also Island ist doch da ganz gut,
haben
oder
sie
nicht?
Gegen Reykjavik gespielt?
Nee, oder gegen, warte, ich gehe mal ganz nah ran hier, ich habe so eine Brille. Hafnarfjörður.
Ah ja. Das kenn ich
Adi, auch. Ja, die sind auf jeden Fall Rekordmeister. Ja,
der,
ja.
Der hinten links ist auch stark.
Ja,
ne?
Der richtig, ja, genau. Richtig stark, ja. Ja, ja. Der kann Bananenflanken.
Klingt fast wie der Vulkan, ja, damals, ja. Hafnarfjörður. Nun ja, die waren der Gegner. Man hat in Island 5:1 gewonnen. Schwierige Bedingungen. Der Rasen, naja, sah hier und da so ein bisschen aus. Ich habe mich gefühlt wie am Tag der Amateure in der ARD, wenn dann irgendein Fünftligist gegen den Sechstligist spielt. Mario, vielleicht für dich interessant, dieses Spiel wurde von Eurosport übertragen. Und jetzt rate mal, wer das Spiel Hafnarfjörður gegen Alemannia Aachen kommentiert hat.
Willst du es zuerst abspielen oder soll ich wirklich raten?
Rate mal.
Stachy?
Das ist blank. Landgraf weit zurückgezogen. Die Isländer. Und das muss es sein! Das erste Europapokaltor durch Kai Michalke. Das war klasse gemacht von Meier. Schön gespielt. Pinto. Der macht viel Betrieb da über die Seite. Und noch ein Tor. Doppelpack. Michalke. Landgraf. Bekommt er prima rum. Oh, das war eine super Flanke. Erik Meier.
Stachy, ey. Sau gut. Also ich wusste natürlich nicht, dass das jetzt kommt, aber ich werde jetzt diesen Ausschnitt, ja, wenn du ihn mir gleich gibst, an, ja, Stachy schicken und sagen, Stachy, was sind deine Meinungen dazu? Und ich weiß nicht, was er antworten wird, aber die Antwort kommt jetzt.
Hafnarfjörður gegen Alemannia Aachen. Also das werde ich nicht vergessen. Ist ja schon ein bisschen her, war damals ja eine coole Überraschung, auch für Aachen, glaube ich, ein richtiges Abenteuer, für mich logischerweise auch, für Eurosport damals im Stadion. Hafnarfjörður war, meine ich, Tabellenführer, war mega entspannt. Ich bin einen Tag vorher angereist, Anreise war ein bisschen abenteuerlich, obwohl Reykjavik eigentlich geht. Aber das war ein bisschen kompliziert. Ich meine, an dem Tag war auch richtig schlechtes Wetter. Aber die waren so gut drauf und so nett. Also ich habe wirklich alle Infos bekommen, die ich brauchte, mit Taktik und wie wechseln wir und wer hat und so weiter. Dieter Hecking auch sehr entspannt, war er sowieso, aber da besonders. Und es war einfach ein cooler Trip, ich glaube, für alle Beteiligten. Ein paar Aachener waren auch dabei. Das war echt eine besondere Gruppe auch, kann ich sagen, weil das war dann schon Hardcore im positiven Sinne. Und Aachen hatte echt eine coole Mannschaft. Damals die Kartoffelkäfer, ne, so hießen sie ja früher schon. Da war, ich überlege gerade, Klitzperer, meine ich, eisenharter Verteidiger zusammen mit Sichone. Dann war Rolfes dabei, Erik Meier natürlich, Michalke und dann der Kultrechtsverteidiger Willi Landgraf. Ja, ich erinnere mich noch, weil ich Aachen auch relativ häufig zu Hause im Stadion gemacht habe, wenn dann die Willi-Rufe irgendwie durchs Stadion halten, da war es nicht ganz so laut. Die haben das auch souverän gemacht. Ich glaube, Michalke gleich zweimal rucki-zucki getroffen. Also das ist ein Trip, an den ich mich gerne erinnere, weil wie gesagt, für mich dann als Fußballkommentator es so unglaublich leicht war, tolle Informationen zu bekommen und hat dann echt auch Spaß gemacht. Eine Reise, die ich nicht vergessen werde, auf jeden Fall.
So, da wir nicht wissen, wie seine Antwort war, aber wir hoffen, sie war unterhaltsam. Sehr schön.
Aber schon so ein bisschen Zauberei auch.
Vielen lieben Dank, Matthias Stach. Das waren jetzt übrigens nur 3 der 5 Aachen-Tore, weil ich wollte euch einfach nur mal A vorspielen, dass Matthias Stach nicht nur Tennis kann, sondern eben auch Fußball auf Island kommentieren kann. Und eben, dass Erik Meier schon wieder getroffen hat. Und wir haben auch gehört, Doppelpack Kai Michalke. Wir erinnern uns an unsere Tour im vergangenen Jahr in Berlin. Da haben wir über die eine Champions-League-Saison der Hertha gesprochen und auch da war Kai Michalke am Start. Kai Michalke, nur einer von ganz vielen witzigen Namen aus diesem Kader, die einem immer mal wieder so, ach ja stimmt, den gab es oder gibt es ja auch noch. Ich mach mal so ein bisschen weiter, ich gehe ganz fix durch. Kai Michalke in der Offensive zusammen mit Christian Fjell, der Kollege ist jetzt Trainer beim 1. FC Nürnberg. Wer ist sein Chef?
Dieter Hecking.
Genau. So kommt eins zum anderen. Laurenzio Regekampf.
Mhm. Ja.
Ne, also technisch war das Ganze anspruchsvoll.
Cottbus.
Genau. Sergio da Silva Pinto.
Hannover 96-Legende.
Dribbler auf jeden Fall. Auch fies zu bespielen. Im defensiven Mittelfeld, ich habe es gesagt, Rainer Plass-Henrich kam aus Lübeck mit Dieter Hecking. Und auch Dennis Brinkmann, der bei der Alemannia, ja, ich will nicht sagen eine Legende war, aber auf jeden Fall den Laden dicht gehalten hat. Und wer fast zur DFB Leverkusen Legende wurde, hat da seine ersten großen Schritte gemacht. Simon Rolfes hat eine unglaublich geile UEFA-Cup-Saison gespielt, war dort 22 Jahre jung, 13 Jahre älter war der rechte Verteidiger Willi Landgraf. Wir hatten in der Innenverteidigung FC-Legende, oh, da werfen wir das Wort Legende aber umher, Moses Sichone, kennen wir auch noch,
ja.
Thomas Hengen in der Innenverteidigung noch. Kennen wir aus Kaiserslautern zum Beispiel, Alexander Klitz-Pera, ja. Auch so ein toller 2000er-Name. Gehen wir wieder in den Angriff, da war eben, ich habe es gesagt, schlau drauf als 20-jähriges Talent, Kai Michalke, Erik Meier, damals 34 Jahre alt.
Ach krass, schon so alt.
Ja, dann gab es noch Jens Scharping, der kam auch aus Lübeck, zusammen mit Dieter Hecking, Daniel Gomez, so ein kleiner, wuseliger Franzose, Nummer 9. Also es war eine sehr interessante Truppe, die so durcheinander gewürfelt war. Stefan Blank hat dieses tolle Tor gegen Oliver Kahn gemacht, Linksverteidiger, strammer Schuss, auf jeden Fall auch schon 27 gewesen. Also diese Mannschaft war so, ja, ich will nicht sagen best of all worlds, aber es war immer noch ein Zweitligist, aber es war eine super Mischung.
Ich war gestern Abend im Biergarten mit einem Kumpel und haben darüber geredet, was machst du morgen und so wegen Arbeit, und dann habe ich gesagt, ja, vormittags müssen wir einen Podcast aufzeichnen. Dann hat er gesagt, worum geht's denn? Ja, Alemannia Aachen. Und dann konnte er sich so halb erinnern.
Ja.
Und dann hat er gesagt, ja, warte, ich gehe mal kurz bei ChatGPT ein und frag mal, wer da so gespielt hat. Und dann stand auf Position 3 Ebbe Sand. Und dann sag ich, das kann ich, das, also im Leben hat Ebbe Sand nicht da gespielt. Also ganz ehrlich nicht. Da wird ChatGPT gefragt, bist du dir sicher, dass Ebbe Sand da gespielt hat? Entschuldigung, ich habe mich vertan.
Nein. Wollen wir ChatGPT ab jetzt immer als Faktencheck hier haben? Ja,
aber gut, super, den super. Pokalhelden kommt man da mal nicht anders.
Ich habe gesagt, Erik Meier, Ebbe Sand, naja, fast. Also, wir waren auf Island stehen geblieben. Hinspiel habe ich gesagt, 5-1, Rückspiel 0-0, zu Hause, vollkommen egal, eine Runde weiter. Wenn ich sage zu Hause, das war ein bisschen schade, der Tivoli hat nicht gereicht, da wurde umgebaut. Deswegen haben sie im Rhein-Energiestadion in Köln gespielt, ein paar Kilometer weiter.
Okay, das ist jetzt schon mal ein Lerneffekt.
Ja, das hatte ich auch nicht mehr drauf. War ein bisschen schade, glaube ich. Da werden wir Erik gleich mal fragen, ob das irgendwie so der Motivation oder irgendwie eine Einstellung, irgendwie einen, ob das irgendwie einen, ja, eine, was verändert hat oder ob es eigentlich egal ist. Hauptsache, man spielt in Deutschland.
Kannst du ja mal Union Berlin fragen.
Ja, genau, die jetzt Champions League im Olympiastadion spielen werden. Damals gab es übrigens ja auch noch die Auswärtstorregel, also es war ja auch alles noch ein bisschen wichtiger, in Anführungsstrichen, wo man spielt.
Wobei,
wie man
bei
spielt.
Union ist ja immer noch die gleiche Stadt.
Ja, yeah, genau.
Aachen, Köln sind, glaube ich, Stunde?
Ja, ja, genau, je nachdem, wie voll der Ring ist, genau. Nein, aber die haben jedenfalls die Heimspiele in Köln ausgetragen. Wir kommen jetzt in die zweite Runde, das hatten bisher schon Zweitligisten geschafft. Also erste Runde, ne? Zweite Runde auch. Die dritte Runde war ja das, was dann später so sie zum besten Zweitligisten der Welt werden ließ. Zweite Runde war eine Gruppe. Eine Gruppe mit insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Mannschaften, inklusive Aachen. Und das, was ich nicht mehr wusste, es gab kein Hin- und Rückspiel. Also jeder hat gegen den anderen nur einmal gespielt. Und das kann, ich meine, überleg mal, du spielst, ich lese euch mal kurz vor. OSC Lille, Zenit St. Petersburg, AEK Athen, FC Sevilla. Hm. So, beispielsweise Zenit St. Petersburg. irgendwann kalt, ne? Wenn du dann im November, Dezember in St. Petersburg spielst, ist vielleicht nochmal etwas, nicht wettbewerbsverzerrender, aber schwieriger, als wenn du zu Hause spielst. Und dann ist egal, ob Aachen oder Köln oder Sevilla in einem Hexenkessel. Ist auch nochmal ein anderer Schnack, ob du zu Hause gegen Sevilla spielst oder in einem ausverkauften Stadion vom FC Sevilla. Also dieses Nicht-Hin- und Rückspiel zu haben, boah, das ist schon so ein bisschen...
Aber was soll das denn? Immer ich weiß diese unterschiedlichen Modi. Also ich erwarte von der UEFA auch in der Recherche und Vorbereitung, wir müssen uns ja immer wieder neu einstellen.
Ja.
Also ich erinnere an die...
Mario, schreibst du kurz eine Beschwerde an die UEFA, bitte?
Aber jetzt muss ich...
Aber es ist doch wirklich so...
Ich muss jetzt kurz was sagen dazu.
Oh.
Kennt ihr die neue Champions League-Regel?
Hans nicht, Hans ist Werder-Fan. Ich habe mich auch nicht damit beschäftigt, muss ich zugeben.
Also ich habe das jetzt auch nicht nachgeschaut, weil ich jetzt nicht wusste, dass das in der Saison so war. Aber ich bin der Meinung, nach der Champions League-Reform gibt es größere Gruppen und dann spielt jeder gegen jeden, aber nur einmal.
Nur einmal?
Ja, ihr gerade bemängelt, und das wird in der Champions League passieren.
Die Auswärtstore
ich schaue jetzt
ist
kurz
schon
nach,
abgeschafft
ob
worden.
Da, ob ich da keinen Quatsch erzähle.
So,
aber
dass du dann, also...
Was ja auch okay übrigens
ist ja,
ne?
Quasi nur weiterführend, aber ich finde, es ist so, weil man kann eben am Ende, wenn man jetzt auch über Aachen spricht oder auch wenn wir damals über andere Wunder sprechen in internationalen Wettbewerben, man kann das immer so schwer dann miteinander vergleichen. Weil du irgendwie nicht weißt, okay, mussten die jetzt eine Gruppenphase überstehen?
Ja.
Das haben wir auch auf Nationalmannschaftsebene nicht anders.
Ja, ja, dass die EM 72 waren so gefühlt drei Spiele und plötzlich warst du Europameister.
Ja.
Ja. Mario, du
lese es euch
jubilierst
kurz vor.
Gerade.
Wie soll der Champions League Modus ab 2024 aussehen? Fragezeichen. Schreibt der Kicker. Völlig anders, richtig. Statt wie bisher 32 spielen dann 36 Teams mit, die vor den K.O.-Runden nicht mehr auf 8 Gruppen verteilt sind, so wie es ja bis jetzt der Fall ist, sondern alle gemeinsam in einer Liga spielen werden. Alle gemeinsam. Dabei trägt jede Mannschaft in der Vorrunde 8 Spiele gegen 8 unterschiedliche Gegner aus. 4 Heimspiele, 4 Auswärtsspiele. Aber nicht Hin- und Rückspiel, sondern 8 unterschiedliche.
Und das heißt aber, dass da auch Mannschaften
wobei,
in deiner Liga sind, gegen denen du nicht spielst.
Genau, wobei die Gegner vorab aus 4 Setztöpfen gelost werden. Aber letztendlich sind trotzdem alle in einer Liga. Und danach qualifizieren sich die besten 8 der 36er Liga direkt fürs Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 spielen in einer neuen Playoff-Runde mit Hin- und Rückspiel diesmal die restlichen 8 Achtelfinalisten aus.
Danke, Mario GPT. Aber Hauptsache, es wird weiter gelost.
Erbesandes Losfee.
Hauptsache, es darf weiter gelost.
Ich denke mir so, Hauptsache, in der Fußballkneipe kann ich das Bier noch ganz normal bestellen. Und da muss ich jetzt auch nicht irgendwelche Verfahren durchlaufen.
Aber genau das, was euch gerade gar nicht gefallen hat, wird ab nächster Saison in der Champions League jedes Jahr passieren. Jedes Jahr. Es gibt eine große Liga, du spielst nicht zweimal. Das heißt,
Schade. Klar,
du kannst natürlich jetzt Fan sein von XY, ist jetzt egal, das sage ich jetzt halt aus Münchner Sicht, wenn wir gerade hier sind, aber es kann sein, dass Bayern gegen Real Madrid spielt, aber halt auswärts. Es kann auch sein, dass Bayern gegen Bate Borisov spielt, aber halt zu Hause.
Ja, als Werder-Fan muss ich noch nicht mal auf die Pokallosung schauen. Also
nein, aber das Ding ist ja, Stress. Auch wenn es keine Auswärtstorregel im Gegensatz zur Saison 2004-2005 gibt es sie jetzt nicht mehr, aber trotzdem ist es ja ein Unterschied, ob heim oder auswärts. Also nicht, weil die Entfernungen so krass sind. Ich meine, nach Madrid fliegst du hier aus München schnell.
Nein, ich meinte, das ist nicht nur wegen der Entfernung, sondern wenn du jetzt hier als Bayern-Fan deine Dauerkarte hast, schaust du lieber das gegen Real an oder das gegen Borisov? Nichts gegen Borisov. Nichts gegen Real, aber ist natürlich die Frage, was man lieber sehen möchte. Und bisher konnte man sagen, ja gut, das Heimspiel schaue ich mir an, das Rückspiel im Fernsehen. Ja. Oder wie auch immer. Andererseits kannst du jetzt natürlich auch sagen, immerhin sehe ich 8 verschiedene Mannschaften und nicht zweimal den gleichen. Wenn du da das Hinspiel schon 5-0 gewinnst, dann ist das Rückspiel nicht mehr so interessant.
Also damals war es auf jeden Fall so, in dieser Gruppe H, in der Alemannia gespielt hat, eben mit Lille, Sevilla, Zenit und AEK Athen, hatten sie 2 Heimspiele, nämlich gegen Lille und gegen Zenit. Und auswärts haben sie gespielt in Sevilla und in Athen.
Gute Auswärtsfahrten.
Ja. Würde ich auch sagen, für die Fans gute Auswärtsfahrten. Und von den Namen her, ich weiß nicht, wie ihr es seht, für eine zweite Runde in der Gruppe finde ich das schon ordentlich. Also Lille ist
jetzt,
ne? Also Zenit war jetzt, glaube ich, noch nicht das dick gepamperte Zenit, aber schon ordentlich. AEK Athen, weiß ich jetzt nicht, aber FC Sevilla, die sollten in dem Nachfolgewettbewerb.
Die haben natürlich jedes Jahr gewonnen. Die letzten 35 Jahre sind die jedes Jahr UEFA-Cup-Sieger geworden.
Und ihr werdet gleich mit den Ohren schlackern, wenn wir mit Erik über das Spiel gegen Sevilla reden, wer da alles bei Sevilla auf dem Feld stand. Das sind ein paar, die heute, wir haben in der vergangenen Woche, Mario, hast du so Listen uns gezeigt mit erfolgreichste Premier League Spieler zum Beispiel. Es gibt bei Sevilla damals auf dem Feld ein, zwei Spieler, die vielleicht sogar in der Liste der All-Time Top 50, Top 100 Spieler auftauchen werden. Also es war wirklich nicht nur von den Vereinsnamen her, sondern auch von den individuellen Namen, von den Spielern.
In welcher Saison?
Es war 2004, 2005. Ich glaube, du hast genau den einen Spieler.
Sergio Ramos?
Ja, sehr gut, Mario. Sergio Ramos, der natürlich auch Gegenspieler von Erik Meier war. Also ich bin sehr gespannt, was Erik über den jungen Sergio Ramos erzählen kann, ob er ihn damals auch schon gebissen und traktiert hat, wie er es dann später noch mit Lewandowski und allen anderen europäischen Topstürmern machen sollte.
Ich denke, Sergio Ramos ist zu dem geworden, weil er gegen Erik Meier gespielt hat.
So.
Gute These.
Und diese Gruppe H war hochklassig und ich denke, deswegen passt er jetzt auch ganz gut hierher, denn er hat dieser Gruppe seinen Stempel aufgedrückt. Wir rufen jetzt Erik Meier an. Wir kennen ihn heute als Experten bei Sky. Er war Vizemeister mit Leverkusen, hat im Santiago Bernabeu Champions League Luft geschnuppert, spielte für Liverpool und die niederländische Nationalmannschaft. Das klingt alles schon recht stark, ja. Aber heute reden wir über das vielleicht spektakulärste Kapitel seiner Karriere. Er war Aachens Kapitän in der Saison 2004-2005 und ist jetzt zum zweiten Mal schon zu Gast bei Nachholspiel. Herzlich willkommen, Erik Meier.
Hallo, guten Tag.
Erik, wenn du jetzt zurückdenkst, es ist ja ein paar Jahre her, mit welchem Gefühl denkst du an diesen wilden Ritt mit der Alemannia zurück?
Boah, das sind enorm viele Emotionen und vor allen Dingen Stolz, dass du mit so einem Mickey-Maus-Club und Mannschaft so weit gekommen bist auf die europäische Fläche. Das hatten wir natürlich selber auch nie erwartet. Aber das Schönste ist, dass du von der einen Überraschung in die andere gerutscht bist.
Die erste Runde, da haben wir hier schon drüber gesprochen, gegen die Isländer, gegen Hafnarfjörður. Die habt ihr ja besiegt. Und dann ging es in die zweite Runde, die Gruppe mit Sevilla, mit Lille, mit Zenit und AEK Athen. Wie war denn da so der Gedanke bei dir? Dachte man so, wow, das ist jetzt Bonus, aber wir konzentrieren uns auf die zweite Liga? Oder hat man wirklich in der Mannschaft gedacht, wir wollen hier weiterkommen?
Ja, nein, wir haben weiterkommen, haben wir gar nicht gedacht. Wir haben nur gedacht, das sind Bonbons. So wie wir dann Vorjahr die Pokalspiele erlebt haben. Wir durften ja auch nicht am alten Tivoli spielen und reinspielen, weil das nicht erlaubt war. Also wir sind dann nach Köln gezogen und wir haben das nur gesehen als Highlight, als etwas Spezielles, das uns aus den Trudeln von den normalen zweiten Bundesligaspielen rausholt. Und es ist nun mal verdammt geil, wenn du gegen Sevilla spielst, statt gegen Greuther Fürth.
Und man muss sagen, es ging ja auch ganz gut los. Erster Spieltag, gleich ein, naja, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Heimspiel. Es ging gegen die Franzosen aus Lille. Hören wir mal rein, wie das so lief.
Etwas mehr als 20.000 Zuschauer bilden hier die Kulisse im Rheinenergiestadion von Köln. Freistoß Aachen, Kai Michalke. Rolfes, Meier, Tor für Aachen. Er hat's gemacht, Erik Meier. Jetzt ist der Tivoli endgültig angekommen, 70 Kilometer entfernt nach Köln.
Erik, der Tivoli 70 Kilometer einfach versetzt worden nach Köln. Der Tivoli war ja was ganz Besonderes. Tat das dann weh, dass man in Köln spielen musste oder hat man das ausgeblendet?
Ja, das tat schon weh. Ich meine, das ist dein Wohnzimmer. Da kennst du jede Quadratzentimeter. Du kennst so förmlich die Fans. Du weißt genau, auf die Tribüne sitzen die und die. Da sitzt deine Familie und dann gehst du in ein anderes Stadion. Aber wir müssen alle zugeben, es ist ein sehr geeignetes Stadion für Alemannia-Fans, das Stadion in Köln geworden. Es war auch sehr schön zu sehen, dass dann 25.000, 30.000 Aachener über die Autobahn, die A4 Richtung Köln gepilgert sind, um das rot-weiße Stadion umzubauen in ein gelb-schwarzes Stadion. Das ist die Fans und uns sehr gut gelungen.
Und dann gab es das zweite Spiel, das war ein Auswärtsspiel. Man musste nach Sevilla, zum FC Sevilla. Da haben dann so Leute gespielt, damals schon wie Sergio Ramos, Dani Alves, Jesus Navas. Ihr habt 0-2 verloren. Ich habe jetzt ein paar Sevilla-Spieler schon aufgezählt. Wie muss ich mir denn euren Kader vorstellen? Ich habe jetzt dich und Willi Landgraf als Routiniers. Und dann gab es ja noch so aufstrebende Spieler wie Simon Rolfes, wie Jan Schlaudraff. Wie war denn so die Mischung in der Mannschaft?
Ja, ich denke, dass das auch gut war. Wir waren eine Mischung, eine Mischmasch-Mannschaft. Hatten einen sehr jungen Trainer mit Dieter Hecking. Und wir sind einfach Vollmarsch, Vollgas marschiert. Die alte Hasen, Willi und ich dann vorne weg. Und dann sehr viel Talent und auch sehr viele Jungs, die irgendwie in ihrer jungen Karriere schon irgendwo eine schwarze Seite im Buch hatten und wollten zeigen, wie gut sie sind. Oder ein Riesentalent wie Simon Rolfes oder Sergio Pinto, die sich zeigen wollte an die große Fußballwelt. Und ja, die Kombination hat gut funktioniert. Auch der junge, unerfahrene Trainer hat seinen Stil bei uns reingebracht. Über die, sag mal, erfahrene Jungs in der Mannschaft, über Stefan Blank, Willi und mir. Und das hat einfach gut funktioniert. Und das ist manchmal. Manchmal ist die Chemie so gut, dass es einfach funktioniert. Und da kannst du auch nicht einen Grund dafür anreichen.
Jetzt sind es ja 18, 19 Jahre ist das Ganze jetzt her. Wie ist das, wenn man sich mal wieder so über den Weg läuft? Ich meine, Simon Rolfes ist auch in der Bundesliga unterwegs, Dieter Hecking, Chef in Nürnberg, ja. Christian Fjell ist jetzt Cheftrainer in Nürnberg. Gibt es da noch so eine besondere Beziehung untereinander?
Ja. Wir appen uns mittlerweile, ist das ehrlich, das Kommunikationsmittel. Normal hat man sich gesehen oder hat man mal angerufen. Und mit Simon bin ich in sehr nahem Kontakt und appe da regelmäßig mit. Die anderen Jungs treffe ich links und rechts mal oder wenn mal einer als Scout unterwegs ist, dann treffe ich ihn mal am Flughafen, wenn ich Richtung München unterwegs bin. Ja, die Kontakte sind noch da, aber ja, jetzt wo du das so sagst, vielleicht wird es mal Zeit, dass wir uns mal wieder treffen, am neuen Tivoli vielleicht.
Ja, und vor allem, jetzt ist ja nächstes Jahr, ne, 20-Jähriges, also wer weiß, genau. Vielleicht gibt es da eine große Party am Tivoli.
Gute Idee von dir.
gerne. Gehen wir noch ganz kurz wieder zurück in die Gruppe. Drittes Spiel, Zenit St. Petersburg. Ja, da gab es auf der gegenüberliegenden Seite sozusagen Andriy Arshavin, auch so einer, der wirklich das Spiel von Zenit St. Petersburg geprägt hat. Getroffen hat in dem Spiel aber ein anderer Stürmer, der dieser Gruppe den Stempel draufgesetzt hat. Hören wir mal rein.
Zenit ohne den gesperrten Innenverteidiger Sumulikoski und das machte sich bemerkbar. Prima Ballverarbeitung von Meier. Mensch, Meier, der sitzt 1:0 für die Alemannia. Und dieser Meier, das ist wirklich ein Teufelskerl. Der ist Kapitän, der ist Arbeitstier, der ist Motivator und Torjäger in Personalunion. Und ich sage es Ihnen ehrlich, das freut mich für den 34 Jahre alten Holländer gegen Lille. Das goldene Tor geschossen, denn jetzt schon wieder das 1:0 nach der Flanke von Pinto. Traumstart für Aachen.
So Erik, wir haben es gehört. Teufelskerl, Tausendsasser, Motivator. Du warst ja damals, wenn ich das richtig sehe, 34 Jahre alt. Gab es eigentlich im Rahmen dieser UEFA-Cup-Reise, gab es da nochmal Angebote? Haben manche Leute gesehen, ey Mensch, bei Aachen spielt ein Stürmer, der knipst und der motiviert, den können wir auch nochmal ganz gut gebrauchen?
Ja, Feyenoord Rotterdam hatte mal gefragt, ob ich eventuell rüberkommen wollte. Das war nach unserer ersten Saison, wo wir das Pokal-Endspiel geschafft haben. Aber da wollte ich natürlich das europäische Abenteuer mit Alemannia Aachen nie im Leben aufgeben für ein Jahr Feyenoord Rotterdam. Nein, also ich hatte was angefangen und ich wollte das dann auch erleben. Und ich wollte mich die Belohnung eigentlich holen. Und ja, dieses Spiel gegen Zenit, ich denke, dass das die beste erste Hälfte ist, die ich mit Alemannia Aachen in die 3 Jahre gespielt habe. Das war so komplett, wir waren so gut, wir haben so richtig gut in Fußball gespielt. Und ja, dann am Ende bekommen wir dann noch einen Elfmeter, wodurch wir das 2:2 schaffen gegen Zenit und wir waren noch im Leben in die Gruppe. Und das war für uns eigentlich unglaublich. Und wenn du die Mannschaft mal anguckst in der Gruppenphase, wo wir gegen gespielt haben, die haben nachher alle in die Champions League gespielt. Und das war ein Niveau, das wir nicht kannten und ja, wo wir sehr stolz drauf waren, dass wir das erleben durften.
Ja, du hast absolut recht. Bei Zenit St. Petersburg, ich habe es hier gerade mal parallel offen, da hat die halbe russische Nationalmannschaft gespielt. Und ja, dann ringt ihr denen ein 2:2 ab. Du hast es gesagt, kurz vor Schluss noch ein Elfmeter für St. Petersburg. Das hätte sogar ein Sieg werden können. Aber durch das Unentschieden, du hast es gesagt, ihr wart am Leben. Ein Sieg bei AEK Athen, der würde reichen und man wäre in der dritten Runde. Und dieser letzte Spieltag war dann im Olympiastadion von Athen. Das war nicht ganz so voll, wie das Rhein-Energiestadion zu Hause wahrscheinlich gewesen wäre. Aber ist ja vollkommen egal. Du machst das 1:0. Es geht 2:0 aus. Man war also in der dritten Runde. Das ist ja jetzt ein paar Jahre her. Jetzt kannst du es verraten. Was ging damals dann in Athen noch ab? Wurde da direkt gefeiert?
Ja, wir haben gefeiert. Also ich hatte ein Hotelzimmer, aber das war überfällig. Allerdings hatte Alemannia Aachen alle Spielerfrauen oder alle Verwandten eingeladen zum Spiel. Also es war super gesellig im Hotel, mit Frauen, mit Familie, mit eventuell noch Kindern, wenn die dabei waren. Und dann haben wir bis morgens früh gefeiert. Und ganz am Ende haben Rainer Plass-Henrich und Simon Rolfes und ich haben dann noch die halbvolle Flaschen aus dem Saal geholt und sind zu unserem Zimmer gegangen und haben dann die dann ganz vorsichtig auch nochmal leer gemacht.
Ganz vorsichtig, sehr gut. Denn
und also das Schöne war, am nächsten Tag sollten wir so zum Akropolis gehen. Und Dieter Hecking und ich liefen nebeneinander. Unsere Frauen wollten sich das unbedingt angucken. Und wir haben uns zusammen angeguckt und gesagt, was machen wir hier eigentlich? Wir haben beide einen unglaublich dicker Schädel. Wir wollen eigentlich nicht die alte Steine gucken, aber wir machen das mal für unsere Frauen. Das ist ja gut.
Oh Mann. Okay, dann muss ich jetzt leider zum Abschluss noch ein ganz klein bisschen Wasser in den Uso gießen, denn es gab ja dann die dritte Runde gegen Alkmaar. Ja. Das klingt jetzt, ja. als ich mir so eure Reise angeguckt habe, da dachte ich so, Mensch, Alkmaar, nehmen wir mal die Isländer raus, klingt vom Namen her heutzutage eigentlich gar nicht mal so stark. Das Hinspiel ging 0-0 aus, im Rückspiel in den Niederlanden triffst du zum 1-0, ihr verliert aber 1-2 und seid ausgeschieden. War das für dich damals besonders bitter, weil es gegen deine Landsmänner ging, oder war das egal in dem Moment?
Ja, in dem Moment war es natürlich knallhart, aber das ist auch der Fußball, das macht doch nichts aus, dafür sind wir ja auch da. Aber wir haben einfach gut gespielt, im Maximum unserer Können haben wir gespielt. Wir bekommen leider eine rote Karte gegen, ich glaube, Thomas Stehle. Und dadurch sind wir im Unterzahl und schaffen das dann nicht, das 0-1, was natürlich sehr, sehr wichtig war, über die Runde zu bringen, weil ein 1-1 hätte uns weitergebracht. Es ist nicht so gelaufen. Also wir haben alles gegeben, sind voller Stolz in unsere Ecke gelaufen, wo unsere Fans waren. Da haben wir mit gefeiert, mit gejubelt, so wie wir das nach dem verlorenen Pokal-Endspiel auch gemacht haben. Und wir sind mit einem Lachen auf dem Gesicht und ein weinendes Auge in die Nacht zurückgefahren nach Aachen. Alkmaar ist in diese Saison sehr weit gekommen. Ich glaube sogar bis ins Halbfinale.
Genau.
Ja, also so schlimm war das dann auch wieder nicht. Es war einfach eine sehr gute Mannschaft, bestückt mit sehr vielen holländischen Nationalspielern. Und wir waren ja eine zusammengeraufte Karnevalstruppe, die zufällig das gleiche Trikot anhatte und Fußball gespielt hat. Ja.
Im Jahr danach hat ja dann der Aufstieg geklappt mit der Alemannia. Man muss dazu sagen, in dem Jahr, als ihr Pokalsieger wurdet, wurdet ihr Sechster. In dem UEFA-Cup-Jahr auch Sechster. Und danach habt ihr den Aufstieg geschafft und du hast deine Karriere beendet. Wenn ich mir jetzt mal deine 3 Jahre Aachen angucke. DFB-Pokalfinale, UEFA-Cup, historisches geschafft und dann der Aufstieg. Wie kann man denn das zusammenfassen?
Ja, ich wollte eigentlich nur noch ein Jahr Fußball spielen. Das hatte ich Jörg Schmadtke versprochen. Er hat mich ja aus Hamburg geholt und dann habe ich gesagt, okay, ich komme mal für ein Jahr und dann bin ich wieder zu Hause, weil Maastricht, Aachen ja nur 20 Minuten sind. Dann kann ich zu Hause wieder wohnen und dann ist es gut. Dann ist der Kreis rund und dann machen wir da einen schönen Strich drunter. Aber ich konnte natürlich nach das erste Jahr nicht sagen, ich höre jetzt auf. Und ich habe auch gemerkt, dass es noch geht und dass der Körper noch mitmacht. Und nach dem zweiten Jahr habe ich gesehen, welche Verstärkungen noch dazu kämen. Und da wussten wir eigentlich, mit so einem starken Kader spielen wir wieder mit um den Aufstieg. Und wenn du es dann schaffst, dann ist das eigentlich der goldene Moment zu sagen, so, jetzt ist es gut, jetzt bin ich 6'37, jetzt ist es gut aufzuhören, der Willi hatte das Gleiche. Und wir haben dann im Hotelzimmer im Quellenhof in Aachen zusammen nebeneinander gelegen und gesagt, hey, sollen wir das zusammen ein Abschiedsspiel machen? Ja, das machen wir. Und dann habe ich gesagt, dann müssen wir beide jetzt aufhören und im Oktober ein Abschiedsspiel, dann ist es gut. Dann haben wir echt beide eine unglaubliche Karriere.
Und vor allem ist euch ja etwas gelungen, du hast es gerade schon angedeutet, was ja den meisten Spielern nicht gelingt, dass sie wirklich aufhören mit einem lachenden Auge. Ne? Dass nicht die Leute sagen, oh, jetzt ist gut, sondern nein, nein, warum denn nicht noch ein Jahr länger? Also das schaffen ja auch wirklich nicht viele Spieler. Von daher, Erik, ich würde mal sagen, alles richtig gemacht. Nicht nur mit der Alemannia, sondern auch für dich ganz persönlich. Von daher, Dankeschön, dass du deine Anekdoten uns geteilt hast und uns den Fußball jeden Samstag bei Sky immer ein bisschen näher bringst. Danke, Erik Meyer.
Immer gerne. Ich nehme es gerne mit Humor.
Ja, dieses Interview, ihr habt es vielleicht gehört, weil die anderen beiden haben nicht den Raum verlassen, sondern die waren zu dem Zeitpunkt gar nicht im Raum. Dieses Interview mussten wir aus Termingründen aufzeichnen. Das wollte ich schon immer mal sagen.
Ja, wie bei den Tagesthemen.
Wie in den Tagesthemen.
Ja.
Erik hat es gerade schon gesagt, wie bitter das war, dieses Ausscheiden gegen Alkmaar dann in der dritten Runde, ausgerechnet gegen die Landsleute.
Ja, das wird ja immer so hochstilisiert, aber ich glaube, am Ende ist es wirklich bitter.
Ja, und da
vor allem,
ja,
wenn du noch eine Bude machst.
Und ja, genau, wollte gerade sagen, und dann Auswärtstor und bla 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 bla. Alkmaar übrigens im weiteren Verlauf echt noch gut. Die sind nicht nur gegen Aachen in der dritten Runde weiter, sondern diese dritte Runde übrigens kann man heutzutage mit dem 16. Finale übersetzen.
Ja, noch so ein geiles Wort, dass es nur im Fußball geht.
In dem 16. Finale übrigens gab es noch den FC Schalke und den VfB Stuttgart und alle drei deutschen Teams, Aachen, Stuttgart, Schalke, ausgeschieden. Schalke gegen Donetsk, Stuttgart gegen Parma und Aachen, wir haben es gesagt, gegen Alkmaar. Alkmaar ist dann noch bis ins Halbfinale vorgedrungen, also eigentlich kann man ja dann im Endeffekt sagen, okay, wir haben gegen den späteren Halbfinalisten verloren, vielleicht ist es ja dann doch ganz okay. Und Alkmaar auch übrigens auch nur wegen der Auswärtstorregel das Halbfinale verloren. Also die wären vielleicht sogar Finalist gewesen, dann gegen ZSKA Moskau, haben es aber nicht geschafft. Deswegen war Sporting Lissabon der Finalgegner von ZSKA Moskau. Sporting gegen Moskau. Ich gehe gerade mal so ein bisschen durch, falls euch das interessiert. Bei Sporting so Leute wie Joao Moutinho.
Ja.
Ich kenne, wenn ich mich nicht täusche, einen noch von ZSKA Moskau, weil es damals mein Hero war.
Der Torwart, den kennst du auch. Du kennst einen russischen Torwart.
Akinfeye.
Genau.
Ja, aber den meinte ich nicht.
Okay.
Den meinte ich nicht. Ich meinte Wagner Love.
Und jetzt kommt.
Ja, kennt ihr noch Wagner Love?
Wagner Love macht im Finale ein Tor. ZSKA Moskau gewinnt 3:1. Und wer steht im Angriff? Führt 67 Minuten neben Wagner Love. Damals noch mit einem, wie er selber später gesagt hat, auf Deutsch hat er das später gesagt, mit einem sehr peinlichen, Zitat, russischen Kindermittelscheitel. Er hat später noch, ich fange mal so an, dass du vielleicht nicht drauf kommst, Mario, er hat später noch beim HSV gespielt und dann hat er bei den Bayern gespielt.
Jetzt weiß ich's.
Ivica Olic. Ivica Olic und Wagner Love war beim UEFA-Cup-Sieger 2004, 2005 das Sturmduo.
Ich konnte mich an Wagner Love immer gut erinnern, weil das war natürlich einfach ein sensationeller Name.
Ja.
Spieler, Frisur, da hat alles gepasst. Wirklich.
Perlen.
Unglaublich, Perlen. Unglaublich.
Das Gesamtkonzept.
Sofort Wagner Love im Kopf und Ivica Olic nicht ganz die gleiche Frisur gehabt. Deswegen. Aber ja, ich wusste, dass der mal in Moskau gespielt hat, aber ich hätte nicht mehr gewusst, dass in der Saison war.
9 UEFA-Cup-Spiele in der Saison für ZSKA Moskau. Olic hat 8-mal davon gespielt, also er war wirklich Stammspieler. Neben Wagner Love und Olic und Akinfeev im Tor kennt man noch Juri Schirkov und Alexei Berezutski.
Genau, ich wollte gerade sagen, da gab es noch so einen Innenverteidiger, so einen Haudegen, das war Berezutski.
Genau. Also das war wirklich eine interessante Truppe und auch sehr ausgeglichen. Die waren jetzt, was Tore angeht, waren sie jetzt irgendwie, da hatten sie jetzt nicht so den einen Top-Stürmer. Denn wer war natürlich Torschützenkönig? Ich habe es in der vergangenen Woche schon gesagt, mit 11 Treffern für Newcastle United.
Na.
Alan Shearer.
Sowas.
Alan Shearer, Top-Torschütze in der UEFA Cup-Saison. Ich gucke kurz, Newcastle ausgeschieden im Viertelfinale an Sporting Lissabon gescheitert. Erik Meyer, das haben wir ja gerade mit ihm besprochen, 5 Treffer. Genauso viel wie sein Landsmann Patrick Kluivert, der das Sturmduo mit Alan Shearer bei Newcastle gebildet hat. Alan Shearer und Patrick Kluivert, Hans guckt.
Ja, das hast du uns aber vorenthalten.
Ja.
Hört nochmal die vergangene Woche. Ich habe nichts von Patrick Kluivert gehört.
Patrick Kluivert
Das
habe ich euch auch schon mal erzählt. Der war in Lindenberg, in meiner Heimat, im internationalen A-Jugendturnier mit Ajax in Lindenberg. Und dann sind die ausgeschieden und durften nicht Skifahren gehen.
Ja, das ist eine Frechheit.
Ja. Weil sie gegen so eine Allgäuer Dorftruppe verloren haben. Da wurde der Skiausflug gecancelt.
Und jetzt abschließend, Lerneffekt für mich auch. In dieser Gruppe, in der sich Aachen durchgesetzt hat, als Dritter von 5 Mannschaften, hat der spätere Gruppensieger Lille alle Spiele gewonnen, außer das gegen Alemannia. Also die Alemannia war wirklich in der Saison eine Top-Truppe und Erik Meyer vor allem, da haben wir ja auch so ein bisschen gerade drüber geredet mit ihm, der hat 3 Jahre in Aachen gespielt. Erstes Jahr DFB-Pokalfinale, zweites Jahr UEFA-Cup, historisch, drittes Jahr Aufstieg und dann Karriereende. Also eigentlich, es gibt auch ein Buch von Erik über diese Zeit, das einfach auch widerspiegelt, dass das nochmal hinten raus, ist ja geil, wenn du mit 33, 34, 35 nochmal so eine zweite, dritte, vierte Heimat findest. Weil eigentlich verbinde ich mit ihm immer Leverkusen. Es gibt diesen Jubel, diesen ikonischen von ihm und Paulo Sergio, wie sie hochspringen Brust an Brust. Aber Aachen, das gehört eben auch ganz fest zu seiner DNA und zu seiner Spielerkarriere. Und diese drei spektakulären Saisons hinten raus noch zu haben, ich glaube, das macht auch was mit dir. Ich glaube, dann gehst du auch gut gelaunt, sage ich mal, oder mit einem guten Gefühl. Der wurde am Ende als Aufstiegsheld wurden er und Willi Landgraf verabschiedet.
Und das ist auch wieder ein schönes Beispiel für Erfolg ist eine Frage der Perspektive.
Total.
Es gibt am Ende nicht nur den Champions-League-Titel oder den WM-Titel, sondern es gibt eben dann auch in einem kleineren Verein mit nicht so vielen Möglichkeiten, aber einer großen Fußballkultur eben drei Saisons. Und es ist ja auch, also am Ende ist der Aufstieg wahrscheinlich das Wichtigste.
Natürlich.
So, und deshalb ist auch nochmal kontinuierlich in der Wertsteigerung richtig gut.
Lerneffekte bei euch beiden?
Jede Menge. Ja, ich ehrlich, auch. Weil ich natürlich...
So kleine, ne?
Ja, genau. Viele kleine. Dieses eine große Ding, das Alemannia Aachen da gespielt hat, das wussten wir, aber gegen wen und wann und wer der Gegner war und wer wie viele Tore geschossen hat und dass Wagner Lerf auch noch auftaucht, Wahnsinn.
Ja, wir haben ja jede Folge einen Namen, mit dem man nicht gerechnet hat.
Ja, genau.
Heute ist es unter anderem Wagner Lerf, ja.
Also bei mir Rhein-Energiestadion, dann Sergio Ramos, dann Ivica Olic. Auch da muss man mal sagen, der hat eine unfassbare Karriere hingelegt.
Alles rausgeholt.
Ist bei den Bayern ja auch wirklich eine der beliebtesten Legenden auch.
Ja.
Weil er einfach auch immer geackert hat, wie so ein Wilder. Und dann hatte ich noch einen Lerneffekt. Patrick Kluivert, klar.
Ja. Ja, das stimmt. Den hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Sein Landsmann, Erik Meyer, das ist so mein Lerneffekt. Was der hinten raus halt nochmal abgeliefert hat und diese Mannschaft mitgerissen hat, weil da eben so junge Spieler waren. Und ich muss zugeben, ich hatte auch vor, als Erik bei uns, also bei Sky angefangen hat, dachte ich auch so, oh, Erik Meyer erklärt jetzt Taktik. Naja, das waren halt ein paar Leverkusener Jahre, Vizemeister mit Leverkusen geworden, bei Liverpool nicht so ganz durchgesetzt. Und warum erzählt der mir jetzt einfach Taktik? Aber es geht bei Taktik ja auch viel darum, der soll mir jetzt nicht 3-4-3 und 4-3-2-1 erklären, sondern auch so ein bisschen, wie die Mannschaft funktioniert, Mannschaftsgefüge, Mentalität, Stimmung. Es zählt alles mit rein. Und diese Saison hat mir noch einmal gezeigt, was Erik auch für ein Typ war, also A, natürlich sympathisch ohne Ende, aber eben auch, dass der 5 Tore erzielt hat in diesen paar Spielen und diese, so eine Mannschaft, die in der zweiten Liga damals, die sind ja in der UEFA-Cup-Saison nicht aufgestiegen, die sind da auch Sechster geworden und er schafft es aus einer Zweitligamannschaft, aus dem oberen Drittel, schafft er fast ins Viertelfinale des UEFA-Cups zu führen, als Kapitän, als Top-Torschütze und das war so ein bisschen mein Lerneffekt. Das war Folge 180. Alemannia Aachen,
Olli.
Der beste Zweitligist der Welt, wie sie sich selber genannt haben. Wir übernehmen das jetzt einfach mal, würde ich sagen. Ist vielleicht auch kein schlechter Folgentitel, überlege ich gerade.
Ich auch gerade, ja.
Ja, schauen wir mal. Ihr wisst das jetzt schon, wenn ihr das Ganze hier hört, wie Hans diese Folge genannt hat. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Mario. Vielen Dank, Hans. Du musst jetzt einen Zug kriegen. Wir sind schon eine Minute drüber.
Oha.
Also in diesem Sinne, Hans hat schon Schuhe an.
Und vielen Dank, Olli.
Alles andere auch. Wir sehen uns, Hans, wenn du aus Hamburg zurück bist. Ihr zu Hause, wir hören uns kommenden Samstag. Dann mit Folge 181.
Soll ich in Hamburg irgendwen grüßen?
Alle, die du kennst, oder?
Ja, alle, die wir kennen.
Alle, die wir kennen.
Anders. Grüß mal alle, die du nicht kennst.
Oh ja.
Oh, das wird aber dann...
Ich hoffe, du bist bis nächsten Samstag pünktlich wieder hier. Also, Dankeschön.
Macht's gut, bis dann.
Tschüss. Danke. Ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.